Ich möchte als erstes unseren Text lesen. Ich möchte heute einfach direkt einsteigen und den Text lesen, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Und dieser Text kommt aus 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Das ist unser Text für heute. Die Verse 19 bis 23 im 1. Korinther Kapitel 9. Ich lese sie uns vor. Paulus schreibt: Denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie unter dem Gesetz. Und hier kommt ein Einschub, der in den Schlachterbibeln nicht drin ist, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm teilhaben möge. Soweit das Wort Gottes. Wir hören heute in den evangelikalen Kreisen oder eben vor allem, wenn es um Mission geht oder Gemeindewachstum, ein wichtiges Schlagwort. Und dieses Schlagwort heißt Kontextualisierung oder Kontextualisieren. Weiß ich, wie oft ihr das schon gehört habt? Ich höre das sehr oft und vor allem, wenn es darum geht, Mission, Gemeindebau zu betreiben. Nun, die Frage ist, was ist eigentlich damit gemeint? Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Das Wort Kontext kommt aus dem Lateinischen. Das bedeutet so viel wie zusammenweben, zusammensetzen oder auch Contextus heißt verflochten, fortlaufen und bedeutet letztlich einfach Zusammenhang. Bezogen auf die Mission und Gemeindearbeit geht es darum, das Evangelium einem bestimmten kulturellen Umfeld, eben einem kulturellen Kontext, zugänglich zu machen. Daran ist grundsätzlich nichts Falsches, okay? Nicht, dass wir das grundsätzlich verurteilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben nach Südafrika gehe, da muss ich auch, wir haben das heute Morgen von Thomas gehört, sie unterrichten die Leute teilweise in der Landessprache. Das heißt, man muss die Sprache lernen. Ich kann nicht mit meinem Deutsch dahin gehen, das versteht keiner da unten. Also eine gewisse Form von Kontextualisierung, das heißt von Anpassung an einen bestimmten Zusammenhang, an ein bestimmtes Umfeld, ist nötig und ist gut. Das ist nicht falsch, aber das Problem ist, es wird heute ins Extrem getrieben. Es wird ins Extrem getrieben, so weit, dass es über die Grenzen hinausgeht, die die Schrift uns setzt. Die Idee dieser neuen Form der Kontextualisierung, der Anpassung an die Kultur eines bestimmten Zielpublikums, kommt eigentlich aus einem pragmatischen, bibelkritischen Ansatz. Man geht davon aus, dass die Botschaft der Bibel zum Beispiel für die heutige Zeit nicht mehr so relevant ist. Das muss man irgendwie so ein bisschen anpassen. Man muss es für den postmodernen Menschen sozusagen anpassen. An einen bestimmten kulturellen Kontext, an ein Umfeld, an Sitten, an Gebräuche, an Umgangsformen und vieles mehr. Zum Beispiel bei den Kulturen der sogenannten Naturreligionen, aber auch in unserer westlichen sogenannten postmodernen Welt, die eben glaubt, dass es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Man sagt, wir müssen uns der Kultur der Menschen, die wir erreichen wollen, anpassen. Wie gesagt, das stimmt ein Stück weit. Wir müssen zum Beispiel Begriffe erklären, die ein Atheist nicht kennt. Ja, wir können manchmal mit unserem christlichen Fachchinesisch um uns werfen und die Leute vor den Kopf stoßen. Die haben vielleicht das Wort Sünde vielleicht auch schon gehört, aber denken dabei vielleicht eher daran, dass sie vielleicht jetzt über die Festtage zu viel Süßes gegessen haben. Und dann sagen wir, nee, das meinen wir nicht, wenn wir von Sünde reden, und dann müssen wir das Konzept der Sünde erklären, aus der Schrift. Oder wenn ihr mit einem Katholiken redet und ihr das Wort Gnade benutzt, dann versteht er etwas anderes als wir. Gnade ist für ihn die Gnade, mit Gott zusammenzuarbeiten und seinem eigenen Heil. Das ist ein anderes Verständnis von Gnade als das, was wir haben. Das heißt, wir müssen solche Dinge definieren, wir müssen das eben erklären oder eben, man könnte auch sagen, kontextualisieren. Das ist nicht falsch. Auch kann es sein, dass ich mich zum Beispiel in einer bestimmten Kultur, Kleidungsstil, Lebensstil, vielleicht eben etwas einfacher, auf Bequemlichkeit verzichten. Eben, wir nehmen wieder das Beispiel, wir gehen als Missionar irgendwo hin in ein bestimmtes Land, wo andere Verhältnisse sind und man erstmal das Denken der Menschen kennenlernen muss, die Sitten vielleicht auch. Das sind alles Formen der Kontextualisierung, die wir in der Bibel auch finden. Das ist interessant. Wir finden in der Bibel auch solche Dinge. Es ist nicht so, dass es völlig verkehrt ist. Es ist dann verkehrt, wenn wir abrutschen in die Weltlichkeit. Wenn wir uns da anpassen, wo wir uns eigentlich nicht anpassen müssen. Und ich möchte euch ein paar positive Beispiele geben, der Anpassung an einen Zusammenhang oder der sogenannten Kontextualisierung in der Bibel. Zum Beispiel die vier Evangelien. Zum Beispiel. Matthäus schreibt sein Evangelium an die Juden. Er argumentiert sehr stark vom Alten Testament her, zitiert das Alte Testament. Er verzichtete auf den Ausdruck Reich Gottes und verwendet das Wort Reich der Himmel, um die jüdische Scheu, den Namen Gottes auszusprechen, zu berücksichtigen. Die Juden hatten Angst, den Namen Gottes auszusprechen. Das ist eine Tradition bei den Juden im Alten Testament, der Name Jahwe, die Punktuierung, also die Punkte, die eigentlich die Vokale sind, die deuten darauf hin, dass man immer Adonai lesen sollte anstatt Jahwe, weil sie davor Angst hatten, den Namen Gottes zu nichtigem auszusprechen. Das war eine Tradition der Juden und er nimmt gewisserweise Rücksicht darauf. Markus hingegen, in seinem Evangelium, erklärt viele jüdische Begriffe und Sitten, weil er an Heiden schreibt. Lateinische Wörter benutzt er anstatt der hebräischen Originale und so weiter und so fort. Er passt sich irgendwo seinem Publikum an, damit sie das verstehen. Das Ziel ist aber immer, das Evangelium zu verstehen, nicht zu verändern, sondern dass es klar verstanden wird, was der Inhalt der Lehre ist. Markus lässt auch sehr viel alttestamentliche Theologie außen vor, weil er weiß, dass seine Empfänger dieses Grundwissen nicht haben. Ein anderes Beispiel ist das Apostelkonzil in Jerusalem, in Apostelgeschichte 15. Dieses Konzil sprach sich zwar gegen Gesetzlichkeit aus, die Heidenchristen sollten nicht das Gesetz Mose halten, sie sind keine Juden, um Christen zu werden, müssen sie jetzt nicht sich beschneiden lassen und den Sabbat halten, das wurde ganz klar so entschieden, aber sie sollten sich doch vor gewissen Dingen fernhalten, die den Juden ein Anstoß war. Verunreinigung der Götzen, das ist das Opferfleisch, das Thema, was wir auch schon hatten in 1. Korinther 8, oder auch vor Blut und dem Erstickten sollten sie sich fernhalten. Das sind keine Gebote hier, sondern das sind Entscheidungen, um auf das Gewissen der anderen Rücksicht zu nehmen. Ein anderes Beispiel, ich gebe euch hier einfach mal so ein paar Beispiele, um es zu zeigen, ist die Sprache des Neuen Testaments. Das ist ganz spannend. Das Neue Testament wurde in der damaligen Handelssprache geschrieben, sogenannte Koine-Griechisch. Es gab damals aber auch noch einen weitaus edleren Dialekt, also eine gehobenere Sprache, aus Athen vorwiegend, oder auch eine vulgäre Sprache, also eine Gossensprache, gab es auch. Das findet man auf bestimmten Tonscherben, wo man zum Beispiel Einkäufe, also damals hat man einen Einkaufszettel gehabt, eine Tonscherbe, also von einem Topf, das waren die billigsten Schreibmittel oder Papyri, findet man auch, wo dann vulgäres Griechisch, also eine Gossensprache, würden wir heute sagen, so ein bisschen, Umgangssprache. Das Neue Testament wurde aber weder in der einen noch in der anderen Sprache geschrieben, sondern in dem Koine-Griechisch, in der einfachen, klaren, aber simplen Handelssprache, die damals möglichst weite Verbreitung hatte, so wie heute vielleicht Englisch eine Weltsprache ist, damit, wie gesagt, das Evangelium von möglichst vielen Menschen verstanden wird. Kontextualisierung, auch hier. Und dann haben wir natürlich auch das Leben des Paulus als weiteres Beispiel, was wir jetzt hier sehen in unserem Text heute. Paulus hat in seinem Leben viele Dinge getan. Er ließ zum Beispiel Timotheus, der eine jüdische Mutter hatte, aber einen griechischen Vater, beschneiden, um keinen Anstoß bei den Juden zu erregen. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Und er verzichtete auch auf gewisse Vorrechte, wie das in unserem heutigen Abschnitt eben auch deutlich macht. Aber, und das ist ganz wichtig, Paulus sprach sich nie für einen Kompromiss in der Evangeliumsbotschaft selber aus. Er passte die Wahrheit nicht der Kultur an. Ebenso wie heute, wenn die heutige Kultur sagt, es gibt keine Wahrheit, dann können wir nicht sagen, naja gut, Wir dürfen halt das nicht so betonen, dass Jesus der einzige Weg ist. Wir sagen vielleicht, ja, Jesus ist ein guter Weg oder wie auch immer. Wir passen das so ein bisschen an. Nein, können wir nicht. Das widerspricht völlig dem, was die Bibel sagt. Und deshalb gibt es Grenzen bei dieser Anpassung, bei dieser Kontextualisierung, wie es genannt wird. Er machte auch keine moralischen Kompromisse mit Elementen aus dem Götzendienst, aus den heidnischen Gepflogenheiten der Korinther zum Beispiel. Und ich sage das deshalb so deutlich, weil die Stelle, die wir heute betrachten, wie gesagt, von heutigen Vertretern dieses pragmatischen Ansatzes, dieses der Zweck heiligt Mittel, lasst uns einfach auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, lasst uns Gottesdienste haben für Punks und für was weiß ich alles für Leute und das alles anpassen hier und Disco-Kugel reinbringen oder für religiöse Menschen möglichst mit Kerzen und Mystik und alles. Ja, das ist so, das wird heute so propagiert. Und diese heutigen Methoden der Gemeindewachstumsbewegung gehen weit über die Anwendung dieser Textstelle hinaus. Die gehen viel zu weit. Ja, du musst doch den Juden ein Jude werden, also werde ich jetzt auch auf die Straße gehen und rauchen und trinken, sonst kann ich die Leute nicht erreichen. Ist das so? Ist das das, was Paulus wirklich meinte hier? Wir glauben, dass wir eine Bibel brauchen, ich muss aufpassen, das Wort Bibel in Gossensprache, die Volksbibel, das ist eher ein schlechter Witz als eine Übersetzung. Das ist nicht das, was Paulus meinte hier. Das ist unnötig. Das ist eher eine Verwirrung, eine Verfälschung des Textes. Abgesehen davon weiß auch der Mensch im 21. Jahrhundert, was ein Fisch ist. Da brauche ich nicht eine Frikadelle vom Aldi zu sagen. Das versteht jeder, das Wort Fisch. Hoffentlich. Oder als könnte man jemandem das Evangelium nicht auch ohne Zigarette im Mund verkündigen. Sie ziehen sich an wie die Welt, sie reden wie die Welt in übler Sprache, sie riechen wie die Welt, sie wollen locker und cool sein. Und alles unter dem Deckmantel, Paulus sagte doch auch, wäre dem Jude ein Jude und dem Heiden ein Heide. Okay, und ein Punk, dem Punk. Und wie ist es mit dem Homosexuellen ein Homosexueller? Oder wie soll das gehen? Wo ist da die Grenze? Und wir vergessen, dass Kultur und kulturelle Sitten oft mit sündigen und unmoralischen, gar götzendienerischen Elementen verbunden sind. Meine Lieben, Kultur ist nicht neutral. Wir können nicht einfach sagen, okay, das ist einfach Kultur, es ist alles nur Kultur hier, wunderbar. Was ist denn Kultur überhaupt? Das ist eine Mischung von verschiedenen Sitten und Gebräuchen, die aber teilweise auf Aberglauben und Götzendienst ihre Basis haben da drin. Können wir nicht einfach sagen, ja, das ist nicht neutral. Kann man das als Christen nicht einfach anpassen und sagen, naja, müssen wir uns ja anpassen, wir müssen dem Juden ein Jude und dem Heiden ein Heide werden. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Aber was ist dann nun mit der Aussage, den Juden ein Jude wirklich gemeint? Es steht ja da. Ja, steht doch da, wenn dann viele sagen, siehst du hier. Aber weißt du was? Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, jetzt kommt die riesige große Ironie hier. Da gibt es einen Kontext, einen Zusammenhang, okay? Da gibt es einen Zusammenhang. Weil diese Leute, die diese Bibelstelle benutzen, um ihre pragmatischen Ansätze zu begründen und sagen, ja, wir müssen jetzt hier alles ändern und alles machen und christlichen Bauchtanz und Freibier und was weiß ich alles, die missbrauchen diese Bibelstelle. Sie missbrauchen sie. Und jetzt haltet euch fest, die Vertreter der heutigen Kontextualisierung haben den Kontext dieses Textes nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Das ist die ganze Ironie in der ganzen Geschichte. Sie vertreten die Kontextualisierung, aber sie verachten den Kontext der Schrift, den Zusammenhang der Schrift. Sie wollen alles in den Zusammenhang der Kultur einbetten, aber sie missachten den Zusammenhang in der Schrift. Ich möchte uns deshalb heute etwas auf die Sprünge helfen hier, mit dieser Bibelstelle. Wie ist denn das wirklich zu verstehen? Was meinte Paulus hier? Nun, als erstes möchte ich uns daran erinnern, dass dieser Abschnitt hier ein Teil eines Arguments ist, eines sehr langen Arguments in diesem gesamten Brief hier, im Korintherbrief. Und es beginnt bei Kapitel 1 und nicht in Kapitel 9. Und deshalb müssen wir den Zusammenhang, wie gesagt, den Kontext, müssen wir verstehen. Worüber schreibt Paulus hier? Paulus argumentierte in diesem Brief eben gerade gegen einen pragmatischen Ansatz, wenn es um den Dienst geht und die Mission. Er argumentiert gegen eine die Zweck heiligt die Mittel Philosophie des Dienstes in der Mission. Kannst einfach alles machen und Hauptsache du versuchst irgendwie dich anzupassen allem. Das ist genau das, was die Korinther getan haben. Sie haben gesagt, wir müssen den Philosophen und den Stoikern unserer Zeit irgendwie gerecht werden. Wir müssen ihre Rhetorik nachahmen. Wir müssen so sein wie die Philosophen. Und Paulus, du bist irgendwie komisch, du bist nicht so wie unsere Philosophen. Das ist irgendwie seltsam. Und Paulus sagt, Moment mal, Leute, das Evangelium ist eine Torheit für den, die verloren gehen. Haben wir gelesen, Kapitel 1. Wir passen uns nicht einfach an hier. Das könnt ihr nicht tun. Ihr könnt das Evangelium nicht einfach an die griechische Kultur anpassen und eure griechische Mythologie hier reinbringen. Das geht nicht. Könnt ihr nicht machen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft, sagt er in Kapitel 1, Vers 18. Jede Kultur wird das Evangelium ablehnen, weil jede Kultur sündig ist im Herzen. Jede Kultur ist verdorben. Und dann sagt er in Kapitel 1, Vers 23, ich bin den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Spielt überhaupt keine Rolle, ob Jude oder Grieche, die lehnen es ja beide ab. Den Juden ist es ein Anstoß und den Griechen eine Torheit. Außer den Erwählten, außer den Berufenen. Für uns ist es Gottes Kraft. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, Kapitel 1, Vers 24. Das Evangelium ist transkulturell. Es geht durch die Kulturen hindurch. Es steht über allen Kulturen. Es braucht nicht angepasst zu werden. Ihr könnt dasselbe Evangelium hier in Deutschland, in Afrika und auch in Grönland predigen. Es bleibt dasselbe. Man muss es nicht anpassen. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen anpassen. In Grönland müssen wir uns ein bisschen besser anziehen. Aber das Evangelium bleibt dasselbe. Die Kultur bestimmt nicht den Inhalt unserer Botschaft. Paulus konnte von Antiochia nach Rom reisen, durch die damalige Welt. Und es war immer dasselbe Evangelium, was er verkündigte. Es ist das Evangelium, dessen er sich nicht geschämt hat, haben wir heute gelesen, Römer 1, weil es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Für den Juden und den Griechen. Auch genau dasselbe. Für alle Kulturen. Kultur spielte keine Rolle. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede der Weisheit zu verkündigen. 1. Korinther 2, Vers 1. Ich bin nicht in Redeweisheit gekommen. Warum? Kapitel 2, Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich will euch doch hier nicht irgendwie überreden und anlocken und überzeugen mit meinen wunderbaren Redekünsten, sondern ich habe euch einfach Christus verkündigt. Ein angepasstes Evangelium ist letztlich kein Evangelium. Okay? Es ist eine Irrlehre. Ein Evangelium, das zum Beispiel keine Buße fordert. Ein Evangelium, das keine Nachfolge fordert. Ein Evangelium, bei dem wir nicht über Sünde und Hölle und Himmel reden, ist kein Evangelium. Das ist einfach ein Unsinn, das ist Irrlehre. Das ist falsche Lehre und es leitet Menschen dazu, sich in Selbstsicherheit zu wiegen, denken, oh, ich bin ja gerettet, ich habe meine Hand gehoben, ich habe Jesus angenommen. Verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Wir müssen aufpassen. Und Paulus sagte, wer ein anderes Evangelium predigt ist, anathema, der ist verflucht, sagt er im Galaterbrief. Das ist ernst. Das heißt, der ist verdammt, der ist verloren. Galater 1,9, könnt ihr nachlesen. Aber nicht nur die Lehre. Es ist nicht nur die Lehre, in der er sich nicht angepasst hat, sondern auch, was das Verhalten betrifft. Und das sehen wir auch im Korintherbrief. In den ersten vier Kapiteln behandelt Paulus das Problem der menschlichen Weisheit und sagt, ihr dürft das Evangelium nicht mit menschlicher Weisheit mischen, egal was das ist. Ob das Marketingmethoden sind oder Psychologie oder Philosophie oder was immer es ist, ihr dürft es nicht mischen. Das Evangelium bleibt dasselbe, immer und für ewig. Aber auch der Verhaltensstandard. Und das sehen wir in Kapitel 5, 6 und 7. Er sagt, auch hier dürft ihr keine Kompromisse machen. Naja, in unserer Kultur ist es normal, dass man zu Prostituierten geht. Das ist überhaupt kein Problem, wir sind doch frei. Und Paulus sagt, nee, Moment, das könnt ihr nicht machen. Das ist Unzucht, das ist unmoralisch. Oder dieser Mann, den ihr duldet hier in der Gemeinde, mit seiner unzüchtigen Beziehung, stellt den unter Gemeindezucht, sagt er im Kapitel 5. In Kapitel 7 muss er weitere Themen ansprechen, der ehelichen Sexualität, der Ehescheidung und all diese Dinge regeln. Weil die Korinther sich da völlig haben eben angepasst. weltlich waren. Das war ihr Problem. Und jetzt kommt Kapitel 9. In Kapitel 9, besser gesagt, zuerst Kapitel 8, spricht Paulus über die Freiheiten, die ein Christ hat. Wenn es um die Freiheiten geht, zum Beispiel eben dieses Götzenopferfleisch zu essen, Gewissensfreiheiten. Und die einen sagen, ja, stellt euch doch nicht so an, das sind doch keine Götter, denen dieses Fleisch geopfert wurde. Und die anderen haben sich halt immer noch ein Gewissen gemacht und Paulus fordert sie auf und nimmt Rücksicht aufeinander. Und schließlich im Kapitel 9 nimmt er sich selbst als Beispiel und zeigt, wie er bereit war, auf Dinge zu verzichten, um des Dienstes willen. Vor allem auf finanzielle Unterstützung, für Gaben. Darauf hat er verzichtet, obwohl er das Recht gehabt hätte, als Mann Gottes, das haben wir angeschaut zusammen in Kapitel 9, er hätte das Recht gehabt, Unterstützung zu haben, aber er sagt in Vers 12, wir haben von diesem Recht, das ist ein Recht hier, das er hatte, keinen Gebrauch gemacht. Er hat darauf verzichtet. Wir sahen das Motiv in den Versen 15 bis 18. Das war die Leidenschaft für das Evangelium, es war das Bewusstsein der Verwalterschaft, die er hatte, die Selbstlosigkeit des Paulus, warum er darauf verzichtet. Das ist das, was ihn motivierte. Und nun kommt er auf das Wesen dieses Verzichts zu sprechen. Wie sieht dieses Wesen, die Natur aus? Die Natur dieses Verzichts ist eine Anpassung an bestimmte Dinge, aber nicht in Form von einer Anpassung der Botschaft oder einer Anpassung des Verhaltenskodexes, sondern nur ein Verzicht auf Vorrechte. Das ist alles. Das ist alles, wovon er hier spricht. Wenn er sagt, ich bin allen alles geworden, dann meint er nicht, ich habe mich einfach gehen lassen, habe einfach so gelebt wie alle um mich herum. Das sagt er hier nämlich nicht, wenn wir den Text, wenn wir gleich noch anschauen, was er wirklich sagt. Es geht hier um Verzicht. Es geht um Verzicht auf Vorrechte oder um Verzicht auf Freiheiten. Es geht hier in keinster Weise irgendwie um eine Anpassung an irgendwelche Sitten und Gebräuche, die sündig sind oder die uns irgendwie zu Kompromissen verleiten sollten oder gar eben das Evangelium irgendwie einem bestimmten Publikum schmackhafter zu machen. Darum geht es nicht. Gewinnen ist hier ein Schlüsselwort. In Vers 19, Vers 20, es geht immer darum, dass ich gewinne, dass er Leute gewinnt. Auch in Vers 21, Vers 22, es kommt eigentlich immer vor. Es geht darum, dass ich einige gewinne, sagt er. Das ist ein Schlüsselbegriff hier. Und er will Menschen für das Evangelium, für die Errettung gewinnen. Das ist ein missionarisches Denken hier eigentlich. Er sagt, ich will wie ein Missionar denken, ich will alles für das Evangelium geben, ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Und das ist dann auch im Vers 24 bis 27 das Thema, wenn es dann um Selbstdisziplin geht, warum er sich selber diszipliniert, wie ein Sportler, der in der Rennbahn läuft, der sich enthält. Das ist das Thema hier, das ist der Kontext, okay, der Zusammenhang. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht über die Bedeutung dieser Verse dann hinausgehen, was Paulus eigentlich beabsichtigte. Also kann es nicht sein, dass Paulus jetzt hier plötzlich einen unbegrenzten Pragmatismus befürwortet, nachdem er vorher ganze 8 Kapitel lang oder zumindest 7 Kapitel lang sich gegen die Veränderung einer Evangeliumsbotschaft und auch gegen eine Herabsetzung des Verhaltensstandards ausgesprochen hat. Das kann einfach nicht sein. Da legen wir ihm wirklich Worte in den Mund, die er nicht gesagt hat und wir verstehen den Zusammenhang überhaupt nicht. Es geht um einen Verzicht auf Vorrechte hier. Und nur dann, wenn es unbedingt nötig war. Ja, nur dann. Wir müssen verstehen, dass diese ganze Sache mit den Juden und der Beschneidung, das war damals ein Riesenthema für die Juden, für die jüdischen Christen. Ihr müsst euch vorstellen, 1000 Jahre oder noch länger, 2000 Jahre, war es der Weg, der einzige Weg zu Gott, um Gott näher zu kommen, sich zum Judentum zu bekehren, ein Proselyt zu werden, sich beschneiden zu lassen und den Sabbat zu halten und all die anderen Gebote Mose. Das war einfach logisch, ein gottesfürchtiger Mensch würde den Sabbat halten, sonst ist er kein gottesfürchtiger Mensch. Das kann einfach nicht sein. Das haben die. Und jetzt kommt hier so ein komischer Zeltmacher-Apostel und sagt, naja, vergesst das mal mit dem Sabbat. Das ist nicht mehr. Wir haben jetzt Christus. Boah, Moment mal. Versteht ihr, das ist die Kraft der Tradition hier. Traditionen sind nicht schlecht, nicht immer. Weil hier war es gut, es entsprach dem, was Gott im Alten Testament gefordert hat. Es war nicht verkehrt. Aber es hat sich was geändert. Es gab einen neuen Bund. Der hat den alten ersetzt. Jetzt waren sie unter dem neuen Bund. Aber trotzdem mussten diese Leute, diese Juden, erstmal damit klarkommen, sozusagen, mit dieser neuen Situation. Und deshalb kam es zu riesigen Spannungen in den Gemeinden. Wir sehen das in Rom, die ganze Diskussion, Römerbrief, Kapitel 14. Wir sehen das im Galaterbrief, wo die Judaisten kamen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr nicht errettet. Und Paulus sagt, halt, stopp, das ist nicht das Evangelium. Ihr werdet nicht errettet durch irgendwelche Gesetze und Rituale. Oder eben das Essen von Götzenopfer, von Blut, was unter den Heiden ganz normal war und für die Juden ein absoluter Gräuel. Das war ein Big Deal, würden wir heute sagen. Das war eine Riesensache. Und eben nicht so wie heute, wo man Frikadelle vom Aldi sagt, anstatt Fisch. Ich meine, das ist einfach ein Witz. Das ist ein Witz, das ist nicht dasselbe. Oder obszöne Fluchworte benutzt. Oder vor jedes oder hinter jedem Ausdruck mega oder cool oder voll oder echt sagen muss. Ich habe das schon gehört. Christen, die irgendwie versuchen dann so anzukommen. Und ja, das ist echt und cool. Und die versuchen das dann irgendwie, können es aber nicht. Und dann denkt man, ach, lass doch das einfach. Das bringt doch gar nichts. Sprich einfach ganz normales Deutsch und dann versteht dich auch jeder. Ist gar nicht nötig. Es geht also nicht um eine Anpassung hier, um ein Herabsetzen eines Standards, eines Verhaltenkodexes oder eine Anpassung der Botschaft. Also wir sagen, Jesus ist cool. Ja, wir können auch sagen, Jesus ist wunderbar. Wir können auch ganz normale Ausdrücke verwenden, verstehen die Leute auch. Sondern es geht hier darum, dass Paulus sich einschränkt in seinen Freiheiten. Das ist der Zusammenhang hier. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommt das Thema. Wir haben drei Aspekte des Wesens des Verzichts. Aber jetzt können wir das richtig verstehen, sonst würden wir da jetzt irgendwie diskutieren. Ich möchte das einfach ganz deutlich machen. Wir haben drei Aspekte des Wesens des Verzichts im Dienst. Drei Aspekte des Wesens des Verzichts im Dienst, damit wir lernen, wie Missionare zu denken. Es geht hier um Verzicht. Es geht hier darum, dass wir uns einschränken. Es gibt hier drei Aspekte. Warum ist das so? Was ist das Wesen dieses Verzichts? Was beschreibt uns Paulus hier? Und das ist hilfreich für uns. Das ist wichtig für uns. Es gibt eine gute, eine richtige Anwendung dieser Textstelle und das können wir in unserem Leben anwenden. Also drei Aspekte des Wesens des Verzichts im Dienst, damit wir lernen, wie Missionare zu denken. Wie gesagt, es ist eine missionarische Absicht. Es geht darum, Menschen zu gewinnen für Christus. Gewinnen, 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 gewinnen. Das ist ein Schlüsselausdruck hier. Und das Erste, was wir sehen hier, ist zunächst mal das Prinzip. Das Erste, was wir sehen, ist das Prinzip in Vers 19. Paulus erläutert das Prinzip dieses Verzichts, dieses Wesens des Verzichts im Dienst. Er sagt hier, denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das Prinzip ist tatsächlich Anpassung. Ja, es ist Anpassung. Kontextualisierung, aber in einem gesunden Maß. Ohne Kompromisse in der Lehre und ohne Kompromisse in der Moral zu machen, sondern um bestimmten kulturellen Sitten, religiösen Empfindungen oder schwachen Gewissen entgegenzukommen. Damit sie Paulus nicht schon abschreiben, bevor er überhaupt angefangen hat zu reden. Er sagt hier, obwohl ich von allen frei bin, Paulus war sich seiner Freiheit bewusst. Er hatte die Freiheit, nutzt er sie aber eben nicht aus. Versteht ihr, der Zusammenhang geht immer wieder zurück auf Kapitel 8, wo er sie ermahnt hatte. Nutzt eure Freiheiten nicht aus. Wenn du das Götzenopferfleisch essen kannst, schön für dich. Wenn du die Freiheit hast, Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas zu machen, schön für dich. Aber du musst es nicht so plakatieren. Das muss nicht jeder wissen. Vor allem nicht die Geschwister, die vielleicht ein schwaches Gewissen haben, auf die du Rücksicht nehmen solltest. Oder wenn du einen Muslimen zu dir zu Besuch hast, der gerade Christ wurde, dann setz ihm nicht gleich ein Schweinesteak auf. Einfach sei ein bisschen feinfühlig. Das ist das, was Paulus hier eigentlich möchte. Dass wir feinfühlig sind für solche Dinge. Auch wenn das falsch ist, auch wenn er dieses Schweinefleisch essen könnte, das macht ihm ja nichts. Ich weiß das ja, weil ich mehr Erkenntnis habe als er, aber ich nehme trotzdem Rücksicht. Das ist das Prinzip. Er ist frei von allem, aber er hat sich allen zum Sklaven gemacht. Das meint er damit. Er meint nicht, ich habe meine Botschaft angepasst, ich habe alles gemacht, irgendwie, um euch nicht irgendwie anstößig zu sein. Ich habe möglichst wenig über Sünde geredet. Nicht, das meint er damit nicht, wenn er sagt, ich habe mich allen zum Sklaven gemacht, sondern er meint, er hat verzichtet auf solche Vorrechte, damit er viele gewinnen kann. Paulus hatte alle Freiheiten. Aber er hat seine Moral und die Botschaft nicht angepasst, damit er Menschen gewinnen kann. Cardino, das ist ein Ausdruck eigentlich aus der Finanzwelt hier, ein Gewinn machen. Aber hier in dem Zusammenhang geht es darum, um Investition, mit Anstrengung und Investition jemanden gewinnen. Also ihr seht schon, das ist ein Ausdruck von einem missionarischen Denken, das sich für die Verlorenen sorgt, der den Verlorenen hinterhergeht und versucht halt, in ihre Kultur einzutauchen, soweit es möglich ist, sie zu verstehen in ihrem Denken, in ihrer Welt und ihnen da das Evangelium zu bringen. Das ist wunderbar. Da können wir viel lernen. Das ist sehr wichtig für uns auch in unserer heutigen Zeit. Paulus investierte sich darin, Menschen zu verstehen, ihre kulturellen Gebräuche zu verstehen und vielleicht dann eben nicht gleich ein Anstoß zu sein, sondern erstmal mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Deshalb arbeitete er als Zeltmacher, damit er auch die Schwachen, die Niedrigen in der Gesellschaft erreichen konnte. Das ist wunderbar. Das ist das Prinzip. Also eine Anpassung in Form eines Verzichts. Und jetzt kommt er auf die Beispiele zu sprechen. Er bringt Beispiele, sagt, okay, was meine ich damit? In Vers 20 bis 22 sind die Beispiele dieses Verzichts oder des Wesens des Verzichts. Er beginnt mit seinen Volksgenossen, mit den Juden. Vers 20, ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Er ist dem Juden ein Jude geworden in dem Sinne, dass er auf seine Freiheiten verzichtete, die vielleicht das jüdische Gesetz forderten von gewissen Juden. Zum Beispiel den Sabbat zu halten oder eben die Beschneidung des Timotheus ist ein Beispiel in Apostelgeschichte 16. Titus wiederum ließ er nicht beschneiden in Galater 2, weil die Heiden das sonst falsch verstanden haben. Also hier sehen wir, dass Paulus nicht immer das Gleiche machte, sondern er hat immer Rücksicht genommen auf die jeweilige Situation. Er hat das abgeschätzt und wir sollten das auch tun. Wir sollen auch vorsichtig sein, nicht einfach so eine Form für alle haben in der Mission, wenn wir Menschen erreichen wollen, sondern das ist nicht eine Form, eine Schablone, die einfach für alle passt, sondern wir müssen uns anpassen, soweit es geht. Er übernahm die Lebensform der Juden, wenn er mit Juden zusammen war. Er würde zum Beispiel eben kein Schweinefleisch essen oder den Sabbat halten, obwohl er das selber nicht musste. Er sagt, denen, die unter Gesetz sind, das könnten sogar auch Proselyten sein hier, aber bezieht sich wohl eher auf die Juden, die jüdischen Christen oder eben die Juden, die er erreichen wollte. Es waren ja noch nicht alle Christen, waren die meisten nicht, die wollte er erreichen. Und er sagt, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, das sagen die besseren Manuskripte hier, eben die Schlachter 2000 enthält diese Aussage nicht, aber das macht es mehr deutlich. Ich selbst bin eigentlich frei von dem Gesetz Mose. Er meint nicht, ich bin frei, einfach zu tun und zu machen, was ich will, sondern ich bin frei von dem mosaischen Gesetz, von den Ritualen, von den Speisevorschriften. Aber ich halte mich trotzdem dran, wenn ich mit Juden zusammen bin, damit ich die Juden erreichen kann, für das Evangelium gewinnen kann. Aber er wehrte sich mit Händen und Füßen zum Beispiel gegen ein Verständnis davon, dass man dadurch errettet würde. Das sehen wir, wie gesagt, im Galaterbrief, wo er sogar Petrus ins Angesicht widersteht und sagt, das ist Verkehr, das darfst du nicht, du darfst hier dich nicht absondern jetzt. Und das Ziel ist, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne, heißt es hier. Und dann kommt er zu der nächsten Kategorie, das sind die Heiden, Vers 21. Heißt es, denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Also hier spricht er jetzt von den Heiden. Anomos, normalerweise ein Wort, das für Gesetzlose verwendet wird, aber hier in diesem Zusammenhang sind es einfach die Heiden. Es macht Sinn. Paulus will nicht sagen, dass er angefangen hat zu sündigen, einen sündigen Lebensstil zu führen, damit er die Heiden erreichte, sondern er hat einfach nicht mehr an seinem jüdischen Lebensstil festgehalten. Ich meine, denkt euch mal, wenn Paulus irgendwo zu Gast war bei den Thessalonischen und bei den Ephesern, glaubt ihr, da gab es nur koscheres Essen? Kein Fall, das sind Heiden. Also er musste sich anpassen. So wie ein Missionar heute, der vielleicht, ich habe von Missionaren, wir kennen Missionare, die Termiten essen, Würmer. Ja, haben sich angepasst. Das ist einfach, das isst man da, das ist Delikatesse. Er war nicht ans Gesetz gebunden, er war nicht mehr an diese Rituale gebunden. Er handelte aber nicht gesetzlos. Es heißt hier, er ist Christus gesetzmäßig unterworfen. Er handelt nicht einfach nach Lust und Laune, sondern es gibt einen neuen Bund. Es gibt ein neues Gesetz, das Gesetz Christi wird es genannt. Er ist ein Christus-Gesetzhaltender, ist hier eigentlich wörtlich die Übersetzung, ennomos, im Gesetz Christi sein. Er lebt nach dem neuen Gesetz des Christus, dem Gesetz der Freiheit und nicht nach Lust und Laune. Er lebt nicht einfach einen sündigen Lebensstil. Und das ist wichtig zu verstehen. Paulus passte weder seine Botschaft noch sein Verhaltensstandard in irgendeiner bestimmten Kultur an, sondern nur da, wo es Verzicht benötigte, um gewisse Menschen zu erreichen, weil er einfach nicht ein Anstoß sein wollte, dadurch, dass er bestimmtes Fleisch isst. Also dann esse ich das halt eben nicht. Das ist, wenn jemand Anstoß nimmt, dann soll es wegen der Evangeliumsbotschaft sein und nicht wegen irgendwas anderem. Nicht, weil ich mich dumm verhalte oder weil ich irgendwie auf meinen Freiheiten beharre. Sondern dann soll es die Wahrheit sein, die anstößig ist. Das ist okay, das sagt Paulus auch. Die Wahrheit, das Evangelium ist eine Torheit. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die Heiden, für die Griechen, wie auch für die Juden. Die konnten das beide nicht annehmen. Anpassung hatte also deutliche Grenzen für ihn. Ich möchte hier Bezug nehmen auf die eine andere Stelle, die auch oft genannt wird in dem Zusammenhang. Apostelgeschichte 17. Kennt die Rede von Paulus auf dem, in Athen, diese Predigt zu den Heiden. Und wenn ihr euch diese Rede anschaut, dann denkt ihr vielleicht auch im ersten Moment, okay, Paulus kontextualisiert doch hier auch. Er passt doch hier die Botschaft irgendwie auch an. Ab Vers 24, er sagt hier, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig hatte oder habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl ertasten und finden könnten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott über die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat oder weggesehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen überall Buße zu tun. Ah, er zitiert ja sogar ihre Philosophen hier. Siehst du, wie er sich der Kultur anpasst? Ja, ja, das stimmt schon, er nimmt Bezug. Und er passt seine Botschaft insofern an, dass er bei der Schöpfung beginnt und nicht bei den jüdischen Traditionen oder beim Gesetz Mose. Das stimmt schon, aber die Botschaft, die Paulus hier präsentiert in Apostelgeschichte 17, meine Lieben, die ist äußerst anstößig für die Kultur der Griechen. Er präsentiert Gott als den Schöpfer der Welt. Das widersprach den Epikuräern, die glaubten, Materie sei ewig, sowie den Stoikern, die glaubten, Gott sei in allem. Das widersprach völlig ihrer Philosophie, das ist irgendwas ganz Neues, noch nie gehört. Ah, komisch, was, ein Schöpfer der ganzen Welt? Er präsentiert die Menschheit als von einem einzigen abstammend, in Vers 26, aus einem Blut. Das war für die Griechen, weil die dachten, die seien etwas Besseres als alle anderen Menschen. Die Götter sind nicht aus Silber oder Gold, sagt er in Vers 29. Das heißt, eure Götter sind keine. Ja, die sind ja aus Silber und die standen ja da alle rum. Paulus hat die alle gesehen und gesagt, die sind keine Götter. Stellt euch das mal vor. Die glaubten das, das ist ein riesen Anstoß. Und dann sagt er, Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, in Vers 30. Wisst ihr, wer da vor ihm stand? Das war die philosophische Elite da in Athen. Die Philosophen, die Doktoren, die Professoren. Und Paulus sagt, Gott hat über eure Unwissenheit hinweggesehen. Boom! Ihr seid alle unwissend. Ihr habt keine Ahnung, ihr müsst jetzt Buße tun. Stellt euch das mal vor, wie anstößig. Also auf keinen Fall hat Paulus hier irgendwelche Abstriche gemacht in Apostelgeschichte 17 und irgendwie die Botschaft irgendeiner Form so angepasst, dass die Leute das irgendwie gerne haben würden. Und als er dann auch noch von der körperlichen Auferstehung spricht, in Vers 32, dann spotten sie nur noch, weil das ist das, was die Griechen gar nicht vertragen konnten. Die dachten sowieso, der Körper sei was Böses und die Materie und nur der Geist ist gut. Das war kein Marketing hier, da gab es kein Lockmittel, um das Evangelium irgendwie intellektuell akzeptabel oder angenehmer erscheinen zu lassen. Das gab es hier nicht. Der moralische Standard wurde nicht heruntergesetzt. Er sagt, ihr müsst Buße tun von diesen Götzen, ihr müsst aufhören damit, ihr müsst anfangen, Gutes zu tun. Das ist auch hier der Fall. Also wie gesagt, weder in der Botschaft noch in dem Verhaltensstandard, es geht um Verzicht von Freiheiten. Nun, Paulus spricht auch noch eine dritte Gruppe an im 1. Korinther 9. Lass uns zurückgehen zu 1. Korinther 9. Das war nur ein Beispiel. 1. Korinther 9 in Vers 22 spricht er die Schwachen an. Hier heißt es, den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Hier wiederholt er nochmal dieses Grundprinzip am Ende. Und hier sind es nicht diejenigen, die ein schwaches Gewissen haben, weil es geht ja, wie gesagt, darum, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Das sind wohl Ungläubige hier. Und das Griechische hier kann wörtlich übersetzt werden wie, ich bin geworden den Schwachen schwach. Also das Wie ist hier eigentlich so eine Interpretation, auch eine Textvariante. Es sind eigentlich eher sozial schwache Leute, die hier gemeint sind. Von denen gab es nämlich auch viele in Korinth. Sklaven, die abhängig waren von Meistern. Das haben wir auch schon gesehen im Zusammenhang hier mit der ganzen Diskussion, dass du deinen Stand nicht ändern sollst in Kapitel 7. Sklaven, die sich aus ihrem Stand befreien wollten, weil sie dachten, sie müssen die Karriereleiter hochsteigen, sie müssen irgendwas darstellen in der Gesellschaft. Oder auch die ganzen Gerichtsverhandlungen, die es gab, die teilweise nur daher kamen, dass die Leute ihren eigenen sozialen Status verbessern wollten in der Gesellschaft. Haben sie einander ständig vor Gericht gezogen. Also er wurde den Schwachen schwach. Er passte sich hier auch an, weil in der griechischen Kultur diese Leute waren nicht so gut gebildet und galten daher in der griechischen Kultur als schwach, als minderwertig. Und Paulus muss daher auch in 1. Korinther 1,27 deutlich machen, dass Gott eben gerade das Schwache und Törichte auch erwählt hat. Könnt ihr euch noch erinnern, Kapitel 1, 26, das Törichte, die Unweisen, die nicht die Mächtigen und die Weisen, sondern die Schwachen hat Gott erwählt. Auch in dem Kontext hier müssen wir das Wort schwach verstehen. Es geht also hier wirklich um sozialen Status in unseren Schichten, in den Schichten der Gesellschaft. Er würde versuchen, das Evangelium so einfach und deutlich zu machen, dass sie es verstehen können. Hier sehen wir die gesunde Form der Kontextualisierung, die Anpassungen an Schwachheiten und Begrenzungen. Er muss den Leuten, die nicht so gebildet sind, helfen, das zu verstehen. Die haben vielleicht noch nie was davon gehört, verstehen vielleicht bestimmte Dinge nicht, die für uns selbstverständlich sind, die wir Gebildete sind oder Bildung hatten. Und deshalb müssen wir die Aussage, ich bin allen alles geworden, auch genauso verstehen. Das ist kein grenzenloser Pragmatismus hier, sondern eine Herablassung, eine freiwillige Erniedrigung des Paulus. Auf das Niveau dieser Menschen, die das sonst nicht verstehen konnten. Und wir müssen das vielleicht auch manchmal tun. Dass wir lernen müssen, eben unser ganzes Fachchinesisch, ein christlicher Jargon auf die Seite zu setzen und zu sagen, okay, versuch dir mal ganz einfach zu erklären, was Sünde ist. Ja? Oder was Rechtfertigung ist. Oder was Erlösung ist. Ja, ich meine, wenn ihr hier rausgeht auf die Straße hier nach Hohenschönhausen und einen von unseren Nachbarn fragt, erklär mir mal was Rechtfertigung, dann denkt er ihm, ja, wenn man sich irgendwie selber rechtfertigt, vielleicht versteht er das Wort nicht mal, noch nie gehört. Was ist denn das? Ja, sagt er dann plötzlich. Und dann müssen wir geduldig sein und uns dann diesen Schwachheiten anpassen. Das ist einfach so. Und das hat Paulus gemacht. Er hat deshalb auch als Zeltmacher gearbeitet. Er hat sich auch für die unteren Schichten interessiert, nicht nur für die hohen und Gebildeten. Er wollte auch ihnen das Evangelium bringen. Und hier sehen wir dieses Denken eines Missionars, dieses Verlangen, diese Liebe zu den Verlorenen. Er war bereit, diese extra Meilen zu gehen. Er war bereit, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Oder er war bereit, hart zu arbeiten, damit er unter diesen Menschen sein kann und ihnen das Evangelium verkündigen. Und das ist für uns natürlich auch genauso wichtig heute. Wir sollen das auch tun. Und jetzt haben wir schlussendlich, wir hatten jetzt das Prinzip, wir haben die Beispiele gesehen, wir haben jetzt noch das Motiv. Das Motiv kommt in Vers 23 und das ist letztlich auch einfach wiederum das Evangelium selbst. Es ist sein Auftrag, den er von Christus bekam. Vers 23, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm teilhaben möge. Hier gibt es auch eine Textvariante, alles sehr besser als dies. Einige sagen, ich tue dies aber um des Evangeliums willen, weil es im Zusammenhang eigentlich das gemeint ist. Alles hier ist wiederum nicht eine Anpassung, eine unbegrenzte Anpassung an alles Mögliche, sondern es geht um dieses Thema des Verzichts. All diese Dinge, ich verzichte darauf, an meinem jüdischen, pharisäischen Lebensstil festzuhalten, wenn ich bei den Heiden bin. Ich verzichte darauf, meine Freiheiten zu haben, wenn ich bei den Juden bin. Und ich passe mich an den Schwachheiten der Menschen, Menschen der unteren Schichten, versuche auch ihnen das so einfach und so klar wie möglich zu erklären. Deshalb werde ich allen alles, dem Juden ein Jude, dem Heiden ein Heide und dem Schwachen ein Schwacher. Das sind nur Beispiele hier. Aber ihr seht schon, was Paulus meint. Er tut es, um mit dem Evangelium teilhaben zu können. Wörtlich, damit ich mit ihm ein Mitteilhaber sein möge. Nun, Paulus würde ein Mitteilhaber des Evangeliums sein, da er sich zu den Schwachen oder auch zu den Juden oder zu den Heiden stellt und sich mit ihnen identifiziert. Versteht ihr, Paulus hatte die Juden hatten auch einen ethnischen Stolz. Ah, ein Heide, mit dem will ich nichts zu tun haben, den will ich nicht mal berühren. Ja, zu dem gehe ich nicht. Wir können uns erinnern, den Evangelien, auch ein Rabbi, Jesus, dass er mit einer Frau gesprochen hat. Oh, das würde ein Rabbi nie tun, er spricht nicht mit einer Frau. Also das war bei den Juden, bei den Heiden gab es das auch, die sozialen Schichten, dass man auf Schwache herabschaut und sagt, aber mit dem Pack will ich nichts zu tun haben. Und Paulus sagt, das Evangelium ist für alle. Und deshalb bin ich auch für alle da. Nicht nur für die Großen, die Mächtigen, die Weisen, die Intelligenten, sondern auch für die Schwachen. Und nicht nur für die Juden, nicht nur für meine Volksgenossen, sondern auch für die Griechen, für die Heiden. Ich bin für alle da. Und so bin ich ein Mitteilhaber des Evangeliums, weil das Evangelium ist für alle Menschen. Für alle. Egal aus welcher Schicht sie kommen, egal wie gut oder wie schlecht sie gebildet sind, spielt keine Rolle. Das Evangelium ist für alle, so auch Paulus. Das war sein Motto. Das war sein Motiv. Er wollte einfach, dass andere gerettet würden. Er ist darauf ausgerichtet, dass andere gerettet werden. Nun, was können wir lernen? Ich denke, es ist sehr viel hier für uns, was wir daraus lernen können. Gerade wenn es um deine und meine persönliche Evangelisation geht. Vielleicht auch, wenn wir Dinge durchdenken, wie wir als Gemeinde evangelisieren, wie wir als Gemeinde hier leben, um unsere Gesellschaft zu erreichen. Wo ist eine Anpassung nötig? An die Kultur, wo wäre es zu viel, wo ist ein Kompromiss? Hier haben wir ein Beispiel, hier haben wir eine Orientierung. Ich möchte euch ein paar Anwendungen geben, noch zum Schluss, einfach die ihr euch aufschreiben könnt, mitnehmen könnt in die nächste Woche, einfach wie ihr diese Stelle jetzt ganz persönlich auch ganz praktisch werden lassen könnt in eurem Leben. Das Erste, was wir verstehen müssen, Anpassung nicht um jeden Preis. Also Anpassung nicht um jeden Preis. Es ist wichtig, dass wir die Botschaft, weder die Botschaft noch die Moral, das heißt der Verhaltensstandard. Wir sind hier als Bibelgemeinde Berlin zusammen, weil wir lernen möchten, heilig zu leben. Wir wollen nicht, es geht nicht nur darum, dass wir einfach so zusammen sind, ein bisschen gemütlich haben, sondern wir wollen lernen, wie wir leben können, dass wir Gott gefallen können. Wir wollen in der Heiligung wachsen, sagen wir immer. Christus ähnlicher werden. Wir werden nicht vollkommen sein, niemals. Aber das muss das Ziel sein. Diese Standards, die können wir und wollen wir nicht herunterschrauben. Ich kann nicht sagen, naja, es ist heute halt okay, nicht verheiratet zu sein, zusammenzuleben in der Kultur heute. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen Nein, können wir uns nicht anpassen. Tut mir leid, das Wort Gottes ist ganz klar und deutlich. Das ist Sünde. Jegliche Sexualität außerhalb der Ehe, dieses Zusammenleben in der Form außerhalb der Ehe ist Sünde, Punkt, aus. Und diesen Standard werden wir weiterhin so lehren. Also Anpassung auf jeden Fall, nicht um jeden Preis, auf keinen Fall, das ist nicht damit gemeint. Zweitens, Anpassung an Sitten, Kultur oder materiellen Standard ist gut. Ja, Anpassung an Sitten, Kultur oder materiellen Standard ist gut. Wenn Missionare irgendwo hingehen, müssen sie vielfach, wenn sie von hier aus gehen, auf viel Luxus verzichten, auf viel Bequemlichkeit verzichten. Haben wir heute Morgen gehört von Thomas, wie das Leben aussieht da in Afrika, in Zimbabwe, in diesen Ländern, wie gefährlich das teilweise ist. Und sie gehen dahin, sie machen da ihren Dienst, sie verzichten auf sehr viel. Das ist das, was Paulus hier meint. Ich werde allen alles. Ich lebe wie die Afrikaner. Ich gehe dahin und lebe, wie die Leute sind. Ich komme nicht dahin in Prunk und habe meinen eigenen Swimmingpool und mein riesiges Haus. Das wäre Unsinn, da würde mich kein Mensch ernst nehmen, wenn ich Missionar sein will. Weil die Menschen würden sagen, du verstehst mich ja gar nicht, du lebst überhaupt ein ganz anderes Leben, du lebst auf einer ganz anderen Ebene. Und so müssen wir auch denken. Aber das können wir auch hier anwenden, in Berlin. Wir können auch da leben, wo die Leute leben, da einkaufen, wo die Leute einkaufen. Wir können auch hier einheimisch sein und einfach da versuchen, auf dieser Ebene die Leute zu erreichen, da arbeiten, wo sie arbeiten und so weiter und so fort. Wie gesagt, Sitten und Kultur. Hier in Deutschland legen wir sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Wenn du irgendwo nach Afrika oder nach Russland in die Mission gehst, dann musst du dieses Denken ziemlich schnell begraben, das kann ich dir sagen. Das ist vorbei. Ja, das ist einfach, und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, da müssen wir flexibel bleiben, auch hier. Und wir werden auch zunehmend international aus Berlin. Berlin, es ziehen immer mehr Leute aus anderen Völkern zu uns. Die bringen andere Sitten und Gebräuche mit. Und wir brauchen Flexibilität und Anpassung hier. Wir brauchen diese Textstelle hier. Wir müssen den Schwachen schwach werden. Wir müssen dem Juden, Jude und dem Griechen, den Griechen, vielleicht sogar eben den Afghanen irgendwo verstehen und den Syrer und diese Flüchtlinge, die jetzt alle hierher kommen. Das ist nicht so einfach. Und es ist eine Herausforderung an uns, den Leuten dann das Evangelium ganz klar und deutlich zu bringen. Drittens, Anpassung an die Sprache des Volkes, ohne obszön zu sein. Ja, wir sollen Deutsch reden, wir sollen einfach reden, wir sollen klar reden, aber bitte nicht denken, ich muss jetzt irgendwelche Gossenausdrücke benutzen, um cool zu sein, um anzukommen als Christ. Siehst du, als Christ kann ich auch cool sein, ja. Das ist überhaupt nicht, das geht gar nicht. Auch das christliche Fachchinesisch. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es mal gut, jemandem einen bestimmten Begriff zu erklären und sagen, hey, wir müssen bestimmte Begriffe auch lernen. Ja, die Souveränität Gottes, was bedeutet das? Das kann man jemandem erklären. Und das nächste Mal, wenn er das Wort Souveränität hört, wird er wissen, wovon wir reden. Das ist nicht so schwer. Aber man muss es ihnen erklären. Viertens. Anpassung heißt in erster Linie Verzicht und nicht Weltlichkeit. Das ist ganz wichtig. Anpassung hier in dem Kontext heißt in erster Linie Verzicht und nicht Weltlichkeit. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass ich sage, ich fange an zu rauchen und zu trinken, oder wieder wäre das für mich, um dem Alkoholiker zu erreichen auf der Straße. Das ist nicht gemeint hier. Wir müssen nur deutlich genug sein mit unserem Reden und Wandeln. Gerade eben bin ich ja gar kein Zeugnis, wenn ich lebe wie er. Das ist ja gar nichts Besonderes mehr. Ja, was macht denn Christus? Der befreit dich ja gar nicht von dem Alkohol. Doch, das tut er eben. Deshalb müssen wir ihm das vorleben und sagen, schau mal, ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein. Das geht, das kann man, wenn man Christus hat. Das ist ein Zeugnis. Und wir müssen das Evangelium in einer verständlichen Sprache präsentieren. Vielleicht verzichten wir dabei auch auf Annehmlichkeiten, auf Freizeit, auf einen besseren Job oder solche Dinge, weil wir die Menschen im Blickfeld haben, weil wir alles um das Evangeliums willen tun, weil wir wie Missionare denken, weil wir wissen, diese Welt hier existiert nicht mehr für immer. Wir verzichten vielleicht auf bestimmte Dinge, weil wir die Menschen erreichen wollen. Weil wir nicht die Zeit haben für alles, sondern nur für bestimmte Dinge. Wir sollten alles auf eine Karte setzen, Christus zu dienen. Also hier kann es gut sein, dass diese Anpassung eben Verzicht bedeutet, aber sicherlich nicht Weltlichkeit. Das ist damit nicht gemeint. Fünftens, es geht in eine ähnliche Richtung, Anpassung bedeutet auch Verzicht, auch auf Bequemlichkeit. Also eben gerade das ist vielleicht für uns ein wichtiges Thema, wenn wir Paulus betrachten. Anstatt dass wir diese Textstelle nehmen und sagen, ja, ich bin ja dem Heiden ein Heide geworden, also kann ich mal so ein bisschen mich gehen lassen und so, und wir können da ein bisschen frei sein von allem, dass wir verstehen, nein, Paulus spricht hier von Verzicht, von Einschränken. Wie gesagt, Vers 24 spricht er dann über die Selbstdisziplin, wie er enthaltsam ist von allem, wie er seinen eigenen Leib zerschlägt. Das ist keine Sprache von einem gemütlichen Spaziergang durchs Leben hier. Paulus sagt, ich bin bereit, mich selber zu disziplinieren, damit ich keinem ein Anstoß bin. Damit nicht durch mein blödes Verhalten sozusagen Menschen abgestoßen werden vom Evangelium, sondern dass es wirklich das Evangelium ist, wenn jemand abgestoßen wird davon. Wie viele Menschen sitzen heute Morgen hier in diesem Raum? Heute Morgen, die vielleicht nicht gerettet sind. Schau dich mal um. Frag mal dein Gegenüber, hast du das verstanden? Verstehst du das Evangelium? Verstehst du, dass Christus gekommen ist, um zu sterben am Kreuz auf Golgatha, um für deine und meine Sünden zu bezahlen? Er ist auferstanden am dritten Tag, um uns zu rechtfertigen, um uns gerecht zu machen vor Gott, wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen. Verstehst du das? Hast du das schon angenommen? Vielleicht gibt es welche, die hier sitzen, die jeden Sonntag eine Predigt hören und noch nicht mal das verstanden haben. Dann müssen wir wieder hingehen, es erklären, geduldig sein, wieder erklären, den Schwachen ein Schwacher werden. Es geht um Seelen, nicht um Zahlen. Es geht um Seelen, nicht um Zahlen. Es geht nicht darum, dass möglichst die Leute hier reinkriegen und den Raum füllen. Ja, eben, wenn wir christliches Freibier anbieten würden, dann hätten wir den Raum schnell voll und Tanz und Party machen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist hier, dass wir vielleicht auf unsere eigene Bequemlichkeit verzichten, aus unserer eigenen Komfortzone rauskommen und auf Menschen zugehen und es wagen, verletzlich zu sein und angreifbar. Das kann sein. Beziehungen sind immer mühsam und nicht einfach und das ist manchmal schwierig, mit Leuten umzugehen, aber wir müssen es trotzdem tun, um der Liebe Christi willen, die uns drängt. Und genau das Denken hatte Paulus. Genau das Denken hatte Paulus. Das ist unser Vorbild hier. Es geht um Seelen, nicht um Zahlen. Und sechstens schließlich Anpassung der traditionellen Elemente der christlichen Subkultur. Ich sage es nochmal, Anpassung der traditionellen Elemente der christlichen Subkultur. Was meine ich damit? Nun, es gibt einfach Dinge in christlichen Kreisen, die sind nicht biblisch. Okay? Das sind einfach fromme Floskeln, die wir vielleicht benutzen. Vielleicht ziehen wir uns an wie im letzten Jahrhundert, Kleidung und so weiter. All das kann unnötig und hinderlich sein fürs Evangelium. Lass uns darüber nachdenken. Dass die Menschen nicht abgeschreckt werden, dadurch, dass wir uns irgendwie komisch oder seltsam verhalten, sondern dass wir wirklich das Evangelium klar präsentieren und dass das der Grund ist, warum sie vielleicht wieder gehen oder dann eben zum Glauben kommen. Also wie gesagt, um das zusammenzufassen, Kontextualisierung, anpassen an den kulturellen Zusammenhang, an eine bestimmte Kultur, die wir vielleicht erreichen wollen, bestimmte Gruppe von Menschen, gemäß Paulus, ist gut, wenn sie auf dieser Ebene geschieht, also auf der soziokulturellen Ebene und nicht auf der Ebene der Lehre oder des Verhaltensstandards. Dass wir sagen, wir müssen unsere Lehre ändern, wir müssen irgendwie was anderes predigen, um mehr Leute zu erreichen, sondern dass wir deutlich sind. Ein Punk nimmt keinen Anstoß, wenn du keine Lederjacke und keine zerrissene Jeans hast und keine Zigarette im Munde, wird dir trotzdem entweder zuhören oder dich ablehnen wegen dem Evangelium. Ein Muslime könnte Anstoß nehmen, wenn du Schweinefleisch isst in seiner Gegenwart. Ein Raucher oder Trinker hört dir trotzdem zu, auch wenn du nicht rauchst und trinkst. Aber ein Jude könnte Anstoß nehmen an deinem Schweinesteak. Und so müssen wir einfach immer wieder überlegen, ist es wirklich jetzt richtig oder nicht? Und immer wieder zurückgehen zu diesem Prinzip hier. Lass uns das Evangelium so einfach und deutlich wie möglich kommunizieren und auch unseren Verhaltensstandard nicht ändern, wenn wir Menschen erreichen wollen. Aber sicherlich auf Dinge verzichten, wenn wir verzichten können, auf Vorrechte, auf Freiheiten, auf Dinge, die nicht unbedingt nötig sind, damit wir auf alle Weise einige gewinnen mögen. Lass uns noch gemeinsam beten hier. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die höchste Form, das größte Beispiel dieses Verzichts bist, der uns Paulus hier beschreibt. Du bist als Gott, als ewiger, herrlicher, allmächtiger Gott, bist du Mensch geworden. Du hast die Gestalt eines Knechtes angenommen. Du bist Fleisch geworden. Du hast dich für uns greifbar gemacht, verletzlich gemacht. Du bist zu uns gekommen und hast dich töten lassen von deiner eigenen Schöpfung, damit die Sünde, unsere Schuld vergeben werden konnte. Danke für dieses große Beispiel des Verzichts, der Liebe, des Aufgebens, der Bequemlichkeit und der Herrlichkeit des Himmels, hier in diese Welt zu kommen, die voller Sünde und Unreinheit ist. Und danke, dass du da bereit warst, das auf dich zu nehmen. Hilf uns, dass wir in dem Bereich wachsen, dass wir bereit sind zu verzichten, nachzufolgen, weil wir dich lieben, weil wir dir die Ehre geben wollen in allem, dass wir aber bewahrt werden vor dem Kompromiss, dass wir nicht bereit sind, in unserer Lehre, in unserer Klarheit oder auch im Verhaltensstandard, wenn es darum geht, welche Dinge Sünde sind und welche nicht, dass wir da nicht plötzlich abdriften, so wie das bei den Korinthern der Fall war. Einerseits moralisch und lehrmäßig abgedriftet sind und auf der anderen Seite Freiheiten ausgenutzt haben und weltlich wurden und lieblos waren. Hilf uns, das als Beispiel zu nehmen, Herr, dass wir anders handeln, dass wir so handeln, wie du handeln würdest. Danke für deine Güte, danke für dieses Wort. Wir loben und preisen dich. Amen.